Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute mit einer ganz besonderen Sendung. Wie jedes Jahr haben wir die Alben des Jahres für euch zusammengetragen, die Alben des Jahres 2024. Es war nicht einfach, aber wir haben die Alben des Jahres gefunden. Ihr habt die Alben des Jahres gefunden in unserer Abstimmung. Es gab auch noch einen kleinen Skandal, dazu später mehr. Und ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Jedes Jahr ist es schwer, ein Album des Jahres zu wählen, aber wir haben es für euch geschafft. Ich freue mich auf diese Sendung.
Genau, ich freue mich auch auf diese Sendung, denn es ist jedes Mal wieder spannend, natürlich vor allem, weil wir beide wissen ja überhaupt noch gar nicht, welche Alben wir gewählt haben. Mhm. Und das macht diese ganze Sendung natürlich zu dieser spannenden Sendung für uns beide. Bei euch wissen wir das schon, die HörerInnen haben ja schon gewählt und gewählt ist in diesem Fall etwas Besonderes, denn normalerweise würde die Abstimmung erst heute enden oder geendet haben. Also normalerweise geht die Abstimmung immer kurz bis zur Sendung. Das ging in diesem Fall nicht, weil zwei Menschen haben beschlossen, mit welchen Hilfsmitteln auch immer, ihren jeweiligen Favoriten vor den jeweils anderen zu stellen. Und das schien ihnen ein inneres Obstpflücken zu sein, dass das dann so sein muss. Ich bin der Meinung, dass sie dem jeweiligen Künstler, der jeweiligen Künstlerin oder Band damit keinen Gefallen getan haben, weil im Grunde genommen, wir haben sie jetzt beide auf Platz 1 gesetzt, aber im Grunde genommen wissen wir gar nicht, wie viele Stimmen die wirklich haben, so echte Stimmen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht mit VPN abstimmen darf, das darf man und das soll man auch, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn man anfängt, irgendwie 50 Stimmen innerhalb von 5 Minuten reinzuballern oder irgendwie so. Das geht natürlich nicht. Weil das gegenüber den anderen Menschen, die fair sind und normal abstimmen, einfach, das ist halt unsportlich. Und es ging, glaube ich, auch gar nicht mehr darum, gewählt zu haben, sondern es ging einfach nur noch darum, den eigenen Favoriten, die eigene Favoritin, wie auch immer, durchzukriegen und gegen den jeweils anderen auf jeden Fall zu gewinnen. Und das ist eigentlich nicht Sinn einer Abstimmung, weil persönliche Fäden könnt ihr gerne privat austragen. Also, wenn ihr meint, dass ihr das machen müsst, aber nicht auf Kosten der Abstimmung hier irgendwie. Also das ist ja völliger Blödsinn. Aber gut, okay. So ist es nun mal. Wir werden uns im nächsten Jahr was anderes einfallen lassen müssen, dass sowas nicht mehr passieren kann. Wir werden uns schon was einfallen lassen. In diesem Jahr ist es nun mal jetzt eben so. Damit müssen wir jetzt alle klarkommen. Nichtsdestotrotz lassen wir uns natürlich die Laune nicht gar zu sehr verderben, um nicht zu sagen überhaupt nicht, weil unsere HörerInnen haben ja trotzdem gewählt und all die anderen waren ja brav. Insofern wollen wir uns auf die Liste konzentrieren, zunächst einmal der HörerInnen, was denn da so gewählt wurde. Und wir haben einen Platz 6 dazugenommen, weil wir die beiden, die sich da bekämpft haben sozusagen, beide auf 1 gesetzt haben, weil die waren vorher auch schon weit vorne. Und irgendwann hat der eine und der andere wahrscheinlich erkannt, dass der eine und der andere irgendwie immer zu weit weg ist oder irgendwie so, keine Ahnung, was weiß ich, was die sich gedacht haben. Naja, Platz 3 ist gar nicht so weit hinter den ersten beiden Plätzen. Das ist das eigentliche Problem, aber egal. Es haben insgesamt 507 Menschen abgestimmt. Es wurden insgesamt 1.198 Stimmen vergeben. Das rührt daher, dass jeder 5 Stimmen hatte und somit hat jeder Mensch, der abgestimmt hat oder die abgestimmt haben, meistens mindestens 2 Stimmen verteilt. Die Liste. Wir beginnen mit einem Menschen aus Nordengland. Einem Menschen, den wir von Andreas Müller kennen. Einem Menschen, der ein Album geklöppelt hat, welches da heißt In the City They Call You Love. Der Mensch heißt Richard Hawley. Ich kannte den vorher nicht. Ob unsere HörerInnen den vorher kannten, weiß ich nicht. Sie haben ihn auf jeden Fall auf Platz 6 gewählt. Und man muss dazu sagen, zwischen Platz 4 und Platz 5 ist auch ein Riesenabstand. Mhm. Also von diesen 507 Menschen und 1.198 Stimmen, also hat Richard Hawley 36 bekommen. Mhm. Das ist nicht so viel. Also es ist viel, ist okay, aber ja. Trotzdem natürlich.
Damit hätte er in den vergangenen Jahren fast gewonnen.
Ja, das stimmt. Ja, nicht nur fast.
Nicht nur fast, stimmt, ja. Das ist so. Tolle Wahl, genau, liebe Hörer und Hörer. Also Richard Hawleys neuntes Album ist es, genau. Seine Heimatstadt ist Sheffield, die haben wir auch ein paar Mal gehört, schon in dieser Sendung. Und das Album ist einfach poetisch und schön mit seiner Stimme, kann man ja nicht anders sagen.
So ist es. Und mal wieder Nordengland.
Mhm. Da kommt irgendwie einfach Kunst her, ne?
Ja, das ist tatsächlich. Ja, faszinierend. Das ist echt so.
Ja, Platz 5. was ganz anderes geworden und hätte ich nicht gedacht. Also unsere Hörerinnen und Hörer sind dermaßen Avantgarde, progressiv unterwegs.
Sie sind sehr vor stolz, allem ziemlich männlich unterwegs.
Ja, sehr gut. Ich habe ein paar Leute mit in den Topf gezogen. Es freut mich, in den ich kürzlich gefallen bin. Und zwar ist Platz 5 der Hörerinnen und Hörer Blood Incantation mit Absolute Elsewhere. Das ist, sage und schreibe, es ist Death Metal. Ja, also Death Metal, das muss man als Album des Jahres, 5. Platz, nicht schlecht. Eine Band aus Denver, eine tolle Mischung aus Progressive Rock und Metal. Und ja, nicht einfach, aber durchaus auch seine Kunst wert. Also hätte ich nicht gedacht, dass das in den Top-Alben des Jahres von euch landet. Super.
Ja, schöne Sache. 45 Stimmen. Jetzt kommt ein Riesenabstand. Jetzt kommen wir zu Platz 4. Jetzt kommt God is an Astronaut mit dem Album Embers. Kommen aus Irland. Einer der Lieblingsband von einem gewissen Herren namens Robert Smith. Post-Rock. Hervorragendes Album.
Ja.
Und sehr gute Wahl. Und jetzt kommt's. 208 Stimmen.
Da ist der große Break in zwischen 4 und 5.
Ja. Tatsächlich.
Tja, und mit Platz 3 der Hörerinnen und Hörer sind wir schon fast wieder, sind wir schon wieder im Metal.
Ja, sind wir ja bei God is an Astronaut so gesehen auch.
Im Grunde auch, ja. Genau. Genau, Rock und Metal sind sich ja doch sehr nah. Aber Platz 3 ist tatsächlich geworden Opeth, The Last Will and Testament. Das Album, mit dem sie zum Growlen zurückgekehrt sind und dann auch noch ein Konzeptalbum. Hervorragende Wahl.
Ja, absolut. Und mit einer Stimmenanzahl von 224. So, und jetzt kommen wir zu unseren beiden Spezialisten. Oder SpezialistInnen, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Also, nachdem ich bereinigt habe, ich konnte nur das bereinigen, was oben drauf gekommen ist. Also nachdem ich es gemerkt habe, was vorher passiert ist, weiß ich leider nicht. Und das ist leider für Opeth jetzt so ein kleines Problem. Unsere beiden ersten Plätze sind nicht so überraschend. Seth Alberts Bunch of Strings. Und das andere ist The Cure, Songs for a Lost World. Das sind die beiden ersten Plätze. Ja, Seth Alberts haben wir ja hier in der Sendung gehabt und die Liebste auch, nämlich Anna-Maria Mark.
Zwei wunderbare Interviews, ja.
Ja, das war toll. Toll. Tolle Menschen, super Künstler, tolles Album, hervorragend. Problem ist, dieses Album hat 245 Stimmen. Also 20 mehr als Opeth. Welche von diesen 20 ehrlich sind oder nicht, weiß ich nicht. Das ist für Opeth ziemlich doof. The Cure hat 249 Stimmen, nachdem ich bereinigt habe. Das sind also 4 Stimmen Unterschied.
Schwer zu sagen, was war der Bot und was war er nicht.
Ja, was war er nicht, genau. Also beziehungsweise was war hier VPN-Gedöns oder hintereinander Geballer und was nicht. Ja, keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Wir werden auch nie erfahren, ob Opeth vielleicht doch heimlich gewonnen hat oder nicht oder wie auch immer. Es ist echt ein bisschen ärgerlich, muss man ehrlich sagen. Also muss ich schon ehrlich sagen. Aber wir haben
das war unnötig, ne? Ja, die beiden Alben wären sowieso vorne gewesen.
Ja. Ja. Ne? Guck mal, 224 und 245.
Ja, ja, gut.
Ne? Ist eben die Frage.
Sie hätten vorne mitgespielt.
Sie hätten auf jeden Fall vorne mitgespielt, definitiv. Aber nötig war das nicht. Wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Aber gut, so ist es. Zwei erste Plätze. Also herzlichen Glückwunsch an The Cure, Songs for a Lost World und Seth Alberts Bunch of Strings. Trotzdem natürlich zwei hervorragende Alben. Überhaupt keine Frage. Die können ja nichts dafür, die Alben. Die sind ja völlig schuldlos. Ja. Und auch schön, dass ein eher klassisches Album auf Platz 1 gekommen ist oder zumindest weit nach vorne gekommen ist. Das freut mich natürlich auch sehr. Ist ja auch ein großartiges Album.
Ja.
Haben wir sehr viel Freude dran gehabt. Ja, und The Cure feiert sowieso gerade jeder. Also insofern ist das auch nicht so überraschend.
Sehr schön. Ja, hervorragender Musikgeschmack wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer. Was natürlich auch nicht so schwer ist, wenn man sowieso nur die Auswahl hat von Alben, die wir schon mochten.
Das stimmt.
Dann mögen wir euren Musikgeschmack natürlich.
Ja, natürlich.
Ganz besonders.
So ist das ja. So, jetzt müssen wir das mal irgendwie gucken. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wir müssen das ja so machen, dass du zuletzt kommst. Dann muss ich anfangen, ne?
Ja, genau.
Ja. Genau, dann fange ich an. Mein 5. Platz, Trommelwirbel, ist der Platz, der als letztes vergeben wurde. Also nicht nur, weil es der 5. ist, sondern weil dafür ist tatsächlich was rausgeflogen. Hinten raus nochmal. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt war das für mich ein relativ einfaches Jahr. Weil relativ schnell feststand, also es stand ganz lange fest, welche 5 Alben ich da reinhaben will. Und 4 davon sind auch geblieben. Und die ersten 3, die ich hier vorstellen werde, sind auch schon so lange, also die stehen, sind in Stein gemeißelt. Waren die schon ganz lange. Und da das alles bei mir aber nicht so furchtbar überraschend ist, fange ich jetzt mal mit dem 5. Platz an. Und das ist ein Album, was mich hinten raus echt überrascht hat, weil es so ziemlich aus dem Nichts kam. Es ist eine herrliche Melange aus Prog-Rock, Death Metal und Prog-Metal. Sie nennen es Progressive Death Metal. Es ist das erste Album der Band seit 2019 und es ist das erste, auf dem der Sänger wieder Death Growls singt. Es ist ein Konzeptalbum, es handelt sich um einen Patriarchen und dessen Testament. Wir hören E-Gitarren, Bass, Drums, Synthes und sogar ein Orchester, nämlich das London Session Orchestra. Und wir hören Ian Anderson von Jethro Tull und wir hören Joy Tempest von Europe und wir hören Mia Westlund an der Harfe. Es ist ein herrlicher Genre-Mix, der auf diesem Album zu hören ist. Es reicht vom tiefsten Death Metal bis hin zu einer wunderschönen Ballade. Und was, jetzt kommt der Sänger und dann ist es klar, wer es ist, und es ist schon lange klar, Michael Ockerfeld mit seiner Stimme auf diesem Album treibt, ist schier unglaublich. Man ist sofort drin in der Story. Die Musik nimmt einen mit auf eine wilde Fahrt durch die Geschichte und die Genres. Die Produktion ist dicht, aber trotzdem wirklich gut. Kein Detail wird hier unterschlagen. Die MusikerInnen auf diesem Album sind unfassbar. Besonders hervorzuheben ist Valtteri Väyrynen. Das ist der Drummer. Der ist einfach unfassbar. Und das alles hat dafür gesorgt, dass dieses Album es noch in diese Liste geschafft hat und auf Platz 5 gekommen ist. Wir haben es am 29. November besprochen, also in der Sendung, die am 29. November erschien. Es ist am 22. November erschienen, es war sehr kurzfristig, ich erinnere mich auch noch sehr gut. Opeth hat ein Album rausgebracht, was machen wir denn jetzt so? Ja, wir wählen es, also ich wähle es auf Platz 5, Opeth, The Last Will and Testament.
Sehr, sehr gutes Album. Mein Platz 5 ist allerdings ein anderer. Mein Platz 5 hat mich in diesem Jahr davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende noch denken werde, jetzt hätte ich alles gesehen und dann kommt mir wieder irgendwas unter, wo ich denke, was zur Hölle? Und wo ich mich dann seine höre und denke, ach, ist das schön. Das Lustige dabei ist, es kommen mehrere Kandidaten dieses Jahr in Frage für diese Beschreibung.
Ja, das stimmt.
Was mir auch noch mehr Hoffnung macht bis zu meinem Lebensende, dass das noch öfter passieren wird. Geworden ist Platz 5 tatsächlich ein neoklassisches Avantgarde-Deathcore-Album von Mirat.
Habe ich mir gedacht.
Genau. Mara heißt es. Die Franzosen von Mirat haben hier echt etwas hingelegt. Es ist ein instrumentales Album. Es sind so viele verschiedene Klangwelten. Es ist wahnsinnig merkwürdig gruselig und intensiv, weil ich meine, es ist Deathcore. Es ist immer wieder auch aggressiv, es haut einen absolut um. Aber es ist ein Album, das es schafft, diese klassischen Metal, Slam, Deathcore, aggressiven Dinge auf eine Art und Weise zu arrangieren, die man sonst aus der klassischen Musik kennt und die so theatralisch und symphonisch daherkommt, und das funktioniert so nahtlos, als hätte es dieses Genre schon immer geben müssen. Ja, das musste einfach irgendwo in die Top 5.
Schön. Sehr cool.
Das ist, solche Experimente lobe ich mir.
Ja, total. Das ist ja eigentlich Sinn dieser Sendung, ne? Dass solche Sachen erwähnt werden, dass wir sowas besprechen und so weiter und so fort. Ja, ist ein tolles Album. Ist wirklich toll. Ich habe es auch tatsächlich gekauft.
Auch.
Ja, bei Bandcamp, glaube ich, ja. Sehr schön. Platz 4 ist eine Band, die ein Album veröffentlicht haben, auf dem den einzelnen Instrumenten sehr viel Raum gelassen wird. Es wird nichts zugematscht. Überhaupt gibt es hier Luft genug für alles. Eines gibt es nicht. Und das ist Gesang. Es handelt sich um ein Instrumentalalbum. Es gibt auf diesem Album nicht das typische Laut und Leise für dieses Genre. Es gibt zwar laute und leise Passagen, die aber ein wenig aus dem typischen Crescendo-Decrescendo dieses Genres ausbrechen. Und da geht es dann zum Teil sehr dynamisch zu und nicht statisch. Das gilt auch für die Produktion. Wir hören außergewöhnliche Instrumente aus allen möglichen Ländern dieser Welt, unter anderem Cello, Psalter, Glockenspiel und Tanpura. Auch nicht gerade typisch für dieses Genre. Es handelt sich um ein Konzeptalbum. Es handelt von der Endlichkeit des Lebens. Man durchläuft auf diesem Album quasi die Phasen des Lebens, zumindest nach meinem Dafürhalten. Durch die außergewöhnliche Instrumentierung und den Raum, der den einzelnen Instrumenten hier gelassen wird, handelt es sich um ein außergewöhnliches Album dieses Genres. Es handelt sich um Post-Rock. Die Band kommt aus Irland. Genauer gesagt kommt sie aus einem kleinen Ort südlich von Dublin. Und sie haben einen prominenten Fan, nämlich Robert Smith. Und einen, den keiner kennt, nämlich mich. Und beide haben recht. Und deswegen ist dieses Album, was wir am 25. Oktober besprochen haben, also in der Sendung, die am 25. Oktober erschien, und es wurde am 6. September veröffentlicht im Jahre 2024. Es handelt sich um das Album Embers von God is an Astronaut. Ich habe es hoch und runter gehört, wirklich seitdem es veröffentlicht wurde. Es war relativ klar, dass es dann in der Top 5 landen würde.
Sehr gut. Mein Platz 4 hat mich überrascht. Es war eines dieser Alben, die ich zwar auf der Shortlist hatte, aber eigentlich schon fast wieder vergessen.
Oh.
Und auch etwas ganz anderes als die Alben, die wir bisher erwähnt haben. Mein Platz 4 ist geworden, Mati Diaz mit Weird Faith.
Ah, das ist wirklich überraschend.
Ja,
das war für also mich Miram auch fand ich noch gar nicht so überraschend, aber das jetzt ist echt überraschend.
Genau. Doch mal wieder aus der ganz anderen Kiste gegriffen. Denn es handelt sich hierbei um Indie-Folk oder so Singer-Songwriter-Songs. Mati Diaz aus den USA, ihr 10. Album. Wobei ich sage aus den USA, sie ist peruanisch-dänischer Herkunft, was ich auch schon eine tolle Kombination finde.
Ja, fantastisch.
Ja, sie beherrscht einfach ihr Handwerk als Songwriterin. Sie hat immer klare Themen und auf den ersten Hör auch einfache Melodien, aber mithilfe ihrer wunderschönen Stimme, ihrer sehr ehrlichen und gleichzeitig tröstenden, melancholischen Art. Das ist einfach, ich weiß nicht, das war so ein Album, was einen einfach berührt und was auf so eine ganz klassische Art und Weise, wie man halt mit einer irgendwie sich hinsetzt und ein Lied singt, es schafft, Geschichten zu erzählen, einen mitzunehmen, auch so verwundbar und menschlich zu sein, dass es sich irgendwie dann doch noch im Endspurt in meine Top 5 geschummelt hat. Nicht geschummelt, sondern zu Recht auf Platz 4 gelandet ist.
Ja, ist echt überraschend, muss ich ehrlich sagen. Also damit habe ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Du mit meinem Platz 3 wahrscheinlich schon.
Mhm.
Habe ich als Vinyl. Ist meiner Meinung nach für Schallplatte gemacht, wie kaum ein anderes Album, weil es einfach so gut passt, weil die Musik so herrlich oldschool ist. Und das Auflegen dieses Albums macht natürlich dann nochmal mehr Freude und passt dann einfach auch. Dank geht raus an Andreas Möller, ohne den ich dieses Album niemals gekannt hätte, den Künstler niemals gekannt hätte und ich somit auch auf dieses Album niemals aufmerksam gemacht worden wäre. Es handelt sich um Musik, die hier in Deutschland nicht so furchtbar rezipiert wird. Ich finde, dieser Mensch hat einen unfassbar genialen Stil. Die Produktion ist voller Liebe. Die Gitarren auf diesem Album sind der Wahnsinn. Die sind so unfassbar genial produziert. Unheimlich geschmackvoll. Melodien sind wirklich toll. Stimme ist fantastisch, geradezu hinreißend. Wir haben es hier hauptsächlich mit Balladen zu tun. Diese Musik kommt ein bisschen aus einer anderen Zeit, ist aber trotzdem modern. Diese Musik ist nie schnulzig, sondern immer schön. Er kommt aus Nordengland, genauer gesagt kommt er aus Sheffield. Dieses Album hat mich musikalisch durch den Sommer getragen. Es ist auch der Künstler, den ich in diesem Jahr am meisten hörte, laut Spotify. Dieses Album ist so voller Stil und mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Alles hat hier seinen Platz. Alles ist richtig. Also ich werde diesen Künstler definitiv nicht mehr aus den Augen verlieren. Wir haben dieses Album bereits am 28. Juni besprochen. Also in der Sendung, die am 28. Juni erschien. Das Album selber ist am 31. Mai erschienen. Das ist also schon ein bisschen länger her. Freue ich mich immer, wenn so ein Album auch dabei ist. Und es ist natürlich In This City They Call You Love von Richard Hawley. Mein Platz 3 sozusagen, die Bronzemedaille. Und wenn ich so oft gehört habe, ja gut, dann ist es auch verdient. Und ich habe es dann ja auch als Vinyl. Also ja, ich finde es grandios. Das ist eigentlich die Entdeckung des Jahres für mich. Also weil es noch nicht kannte, weil ich den Künstler auch noch nicht kannte.
Ja. Ja.
Aber überraschend ist das natürlich alles nicht, das muss ich ehrlich zugeben.
Das hatte sich schon so ein bisschen angebahnt, ja. Das kann man so sagen.
Und auch jetzt diese drei ersten Plätze, die sind wirklich, also das ist, seitdem diese Alben erschienen sind, war klar, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Und Richard Hawley ist auch der, der am längsten in dieser Liste ist, weil, klar, weil wir ihn von all den Alben, die noch kommen, die ich noch in meiner Liste habe, weil das am ehesten erschienen ist.
Von meinem Platz 3 haben wir schon ein bisschen was gehört, denn es handelt sich um eine gewisse irische Post-Rock-Band.
Ah!
Namens God is an Astronaut. Herrliches Konzeptalbum. Wunderschöne
ja, wunderschön.
Songs einfach umwerfen. Du hast schon so viel dazu gesagt. Ich würde mich nur wiederholen. Diese Ruhe, diese Dynamik. Einfach herrlich. Es ist ein echtes Kunstwerk. Ambers. Inklusive des Covers, das mir auch unheimlich gut gefällt übrigens. So gut, dass als Spotify mir sagte, guck mal, die kommen in deine Nähe, ich letzte Woche einfach mal direkt Karten gekauft habe für ihr Konzert, ich glaube im März.
Schön.
Sehen wir mal, wie das wird. Also verdienter Platz 3, God is an Astronaut mit Ambers. Wer dieses Album dieses Jahr nicht gehört hat, der hat was verpasst.
Definitiv. Das kann man wirklich so sagen. Ja, schließe ich mich an. Meine Silbermedaille, oder die Silbermedaille in diesem Fall, geht an einen Künstler, der ist schon lange dabei, begleitet diese Sendung schon sehr lange. Es ist das 5. Album, was wir besprachen. Er hat für dieses Album Schlagzeug und Verzerrer für Bässe wiedergefunden. Das ist gut. Es ist ein Album, was nach vorne schaut und nicht mehr zurück. Die Trauer ist nämlich gewichen, obwohl nicht alles eitel Sonnenschein ist. Er wäre schlecht nicht dieser Künstler, wenn dem so wäre. Dennoch gibt es am Ende dieses Albums sogar ein Happy End. Mich hat dieses Album mal wieder sehr gerührt, wie alle seine Alben mich rühren. Es geht auf diesem Album nicht nur um das Innere, wie bei den vergangenen Alben der jüngeren Zeit, es geht auch wieder um das, was ihn umgibt. Es gibt jede Menge Entrückung auf diesem Album und eben dieses große Happy End in Person seiner Frau, die als Reinkarnation Jesus erwacht, was wohl auch notwendig war, weil es ja auch irgendwie immer irgendwie weitergehen muss. Ich habe zunächst ein bisschen gebraucht, um dieses Album ja anzunehmen, damit warm zu werden. Dann aber hat es wie immer bei jedem Album eigentlich von ihm komplett gefunkt. Die Arrangements der Streicher sind toll, die Produktion ist sehr, sehr gut. Dieser Künstler erinnert ja auch immer wieder ein bisschen an Leonard Cohen, aufgrund der Bilder und der Referenzen, die er nutzt, nämlich biblische Analogien und Metaphern. Ein Album, was meine Erwartungen mehr als erfüllt hat. Es ist auch keine große Überraschung, es tut mir fast schon leid, dass ich so langweilig sein muss. Wir haben dieses Album am 13. September besprochen, es erschien am 30. August. Es ist das Album Wild God von Nick Cave and the Bad Seeds und damit ist auch sowieso schon lange klar, was eins ist, aber das war ja auch von Anfang an klar.
Sehr schönes Album. Nick Cave, hervorragend. Einer meiner vielen honorable Mentions.
Hm. So viel habe ich gar nicht.
Es gibt eine Menge Alben dieses Jahr, die ich hervorragend fand und die ich auch viel gehört habe, aber zu denen ich die persönliche Verbindung nicht habe, sodass sie einfach nur, weil die anderen das hatten, runtergerutscht sind. So ist das manchmal. Dafür haben wir ja ganz persönliche Alben des Jahres. Mein Platz 2 ist eine Band, die nach 6-jähriger Pause zurückkamen aus der Versenkung, sich umbenannt haben und erstmal eine Menge Gegenwind bekommen haben. Und aus diesem Gegenwind haben sie einen hervorragenden Song gemacht, mit dem sie gezeigt haben, dass sie gewachsen sind an schwierigen Lebensereignissen, sagen wir es mal so, an Verlust und Trauer. Und dass sie durchaus noch was zu sagen haben, mehr zu sagen haben als früher. Es ist auch ein Album, das mich zurückgeholt hat in meine, sagen wir mal, Teenie-musikalische Heimat, nämlich den Punk. Es ist Softplay, damals Slaves, mit Heavy Jelly, was ich auch einfach einen hervorragenden Titel finde. Ein Album, das ich durch völligen Zufall gefunden habe, weil dieses Albumcover einfach so bescheuert ist. Aber wunderbar auffällig aussieht, mit einem, ich schätze mal, mit einer sehr schweren Götterspeise auf orangenem Grund. Dieses Album hat einfach genau die richtige Mischung aus dieser typisch punkigen Rotzigkeit, aus einem sehr cleveren Songwriting, einem britischen Humor, den ich sowieso immer gern habe, und einem Gastauftritt von Robbie Williams, einem der Helden meiner Kindheit. Also das, ja, dabei schaffen sie es einfach auch immer, die Energie hochzuhalten, und zwar bis kurz vor Schluss, wo sie ganz am Ende nochmal eine kleine Serenade an ihre verlorenen Freunde richten. Und das ist genau die richtige Mischung. Deswegen mein Platz 2, Soft Play mit Heavy Jelly. Mhm.
Ich habe zumindest eine Ahnung, was dein erster Platz sein könnte.
Okay. Bin nicht sicher, ob du
eine Ahnung.
Schauen wir mal.
Bei mir, ja, gut. War nun wirklich klar, ich bin der langweiligste Album des Jahres, Mensch des Jahres. Also dieser Preis gebührt auf jeden Fall mir. Aber es nützt ja alles nichts. Ich saß vor meinem Plattenspieler, legte das Album auf und bekam instant Gänsehaut. Allein die ersten Töne des ersten Stückes verzückten mich natürlich sofort. Ich war sofort wieder 14 und das nach all dieser Zeit. Die Band, die mich seit eben jenem 14. Lebensjahr begleitet hat, hat in diesem Jahr ein Album veröffentlicht. Und was für eins. Ein Werk, was so düster ist, wie schon lange kein Werk mehr von ihnen. Es ist sehr dicht, aber gleichzeitig auch sehr warm und umarmend. Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich war vom Fleck weg hingerissen. Ich glaube, dass wir über dieses Album noch sehr lange reden werden. Ich glaube auch, dass es viele Menschen sehr glücklich gemacht hat. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren erst so richtig wirklich wissen, wie großartig dieses Album ist. Dieses Album, auf dem Simon Gallup so gut Bass spielt wie seit langem nicht mehr. Dieses Album, auf dem Robert Smith klagt wie seit langem nicht mehr. Und dieses Album, was einem nach langer Zeit mal wieder das Gefühl gab, dass es ein neues Album von The Cure gibt. Und das alles ist wie immer. Bisschen wie früher. Und man badet in diesem Sound und man bekommt Gänsehaut. Und das sind die Momente, weswegen man Musik hört. Und genau deswegen ist Musik so toll. Und einen dieser Momente hat mir eben dieses Album gegeben. Und zwar immer wieder. Und deswegen ist es auch nichts anderes als fair und völlig in Ordnung, dass dieses Album, was wir am 8. November besprochen haben und was am 1. November erschienen ist, nämlich Songs of a Lost World von The Cure, bei mir wirklich, also sowas von sicher auf Platz 1 ist, sicherer geht's gar nicht. Das ist zwar ziemlich langweilig, aber alles andere wäre auch Unsinn.
Mein Platz 1 war auch wieder so ein Fall von, da habe ich mich selbst überrascht. Es gab übers Jahr eine Menge Kandidaten und doch am Ende ist es ein Album geworden, was sehr politisch ist. Es ist ein Album geworden, das unbequeme Fragen nutzt als Sprungbrett für, mit einem hervorragenden Sound, wo wir schon beim Sound sind, eine Menge Frust auszudrücken, aber auf eine Art und Weise, die sehr kathartisch ist und die sehr nach vorwärts schaut, also die vorwärts schaut, nach vorne schaut und am Ende dann doch irgendwie Hoffnung und vielleicht sogar ein bisschen sowas wie Kampflust erzeugt. Es handelt sich dabei um die Nerven und wir waren hier.
Das ist wirklich überraschend.
Das ist sehr überraschend, genau.
Wow.
Wieder ein Jahr mit einem deutschen, deutschsprachigen Album für mich, die fast nichts Deutschsprachiges hört. Aber die Nerven haben es geschafft. Die Antilopengang war durchaus lange mit in den Runner-Ups. Die beiden Alben habe ich sehr gefeiert. Aber dieser Sound von den Nerven, der ist einfach, was ist es? Ist es Postpunk?
Ja.
Ne? Das ist einfach etwas, mit dem ich, also in dem Sinne haben wir ähnliche Dinge eigentlich gewählt. Es ist ein Sound, mit dem ich groß geworden bin und der mich so sehr erinnert an die Zeit irgendwo zwischen 14 und 22, ich weiß es nicht. Dass er auch vom ersten Ton, das war wirklich, also ich erinnere mich daran, als ich Wir waren hier angemacht habe, die ersten, lass es 5 oder 10 Sekunden sein, dachte ich, wow, was? Wer hat dieses Album von 2001 angemacht? Und dann haben sie ja doch ein wahnsinnig modernes, aktuelles, ein düsteres, gesellschaftskritisches, aber auch manchmal resigniertes, ein an sich selbst und an diesem Land zweifelndes Album hervorgebracht, hervorragend produziert. Und das ist etwas, was bleibt, ein Album, glaube ich, das mir wahrscheinlich irgendwann in 12,5 Jahren vor die Füße spült und wozu ich dann wieder durch die Küche tanzen muss. Also von vorne bis hinten gelungen, die Nerven, sehr kluges, gutes Album mit wichtigen Dingen. Und das Lustige ist, mein Jahr war so sehr geprägt von Musik, also einmal von Musik, die einfach irgendwie heavy und metalig ist, die ganz viel auch instrumental ist. Und wenn sie nicht instrumental ist, dann doch zumindest so viel geschrien und gegrowlt, dass man eh nicht weiß, worum es geht. Und die eher gefühlt ist, sage ich mal, als erzählt. Und doch ist mein Album des Jahres mit Wir waren hier eines, das sehr viel erzählt. Es ja, spannend.
Ja, sehr schön. Ich habe tatsächlich noch ein paar Alben, die waren bei mir auf der, die waren drauf. Die waren tatsächlich auf der Liste auch ganz lange. Wir waren hier von Die Nerven. Wer auch drauf war, war Blood Incantation. Absolute Elsewhere war auch drauf. Wer ganz lange drauf war und auch schon von Anfang des Jahres drauf war, also neben Richard Hawley, die Band, die am längsten drauf war, in der Liste drin war und leider hinten rausgeflogen ist, ist Audio Vertigo, das Album, und die Band heißt Elbow. Die ist rausgeflogen bei mir. Dann ist leider rausgeflogen auch Alessandro Sicarelli, Lorenzo Santoro und Theo Jürgensmann, die auch richtig lange drin waren, auch bis fast, ja, bis zum Herbst halt. Also mit diesem Axiomatic 473 Exploration. Ja. Das sind so die, die es knapp verpasst, haben es bei mir nicht ganz geschafft, leider.
Das ist eindeutig schwierig, ja. Bei mir sind auch eine Menge Alben auf den, in den Honorable Mentions gelandet, die mir sehr schwer fielen, letztlich quasi hinter Platz 5 vom Tisch zu schmeißen. Aber manchmal geht es nicht anders. Da kommt man nicht drum rum. Das waren bei mir auch Blood Incantation, tolles Album, auf jeden Fall. Das war auch Seth Alberts übrigens, weil wir, aber das war auch wieder sehr nah am Anfang des Jahres.
Ja.
Aber tolles Album.
Total.
Bei mir wird ja immer die Klassik ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Leider, ich muss das im nächsten Jahr mal ändern.
Nehme ich mir jedes Jahr vor und da kommt wieder irgendein mega geiles. Ja. Das ist schwierig.
Ja. Das ist echt schwierig. Naja, dann, dann auch noch Leute wie zum Beispiel Enno Bunge. Auch Anfang des Jahres.
Stimmt.
War ein tolles Album.
Mit dem Pudel, oder?
Mit dem Pudel, genau.
Ja.
Deswegen blieb es mir auch im Kopf. Hat es leider nicht ganz auf die ersten 5 Plätze geschafft. Die Antilopen-Gang. Herrliches Doppelalbum. Also auch eine tolle Idee. Halbes Album Hip-Hop, halbes Album Punk. Oder Punk-Rock, was war das? Pop-Punk. Ja. Super. Sogar Sa und Perate habe ich mir aufgeschrieben.
Habe ich mir gedacht.
Tolles Konzeptalbum. Ich kam ja damals mit dem Gesang nicht ganz klar, weil ich da einfach kulturell nicht ganz im Bilde bin. Aber so tolle Experimente. Auch da, also eindeutig Honorable Mention, musste letztendlich alles weichen, dem ganz schnöden Grund, dass wir die ganz persönlichen Alben des Jahres ganz persönlich wählen. Deswegen haben die mit der größten persönlichen Verbindung, sage ich mal, bei mir die ersten 5 Plätze belegt.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, unsere 5 Plätze haben natürlich nichts mit Rent zu tun oder so irgendwie, weil das sind ja unsere persönlichen.
Das sind ja alles Rent-Alben, genau.
Ja. Genau, also das, unsere Listen sind natürlich unabhängig davon, ob beide sich mit Rent bedacht haben oder nicht. Sonst hätte zum Beispiel, konnten die Hörer leider nicht Nick Cave wählen.
Genau. Das ging. Und mein meistgehörtes Album dieses Jahr übrigens ist hier noch gar nicht aufgetaucht. Das war Posthuman Next Gen von Bring Me the Horizon.
Das hat mich jetzt, damit habe ich festgerechnet.
Ja, genau. Nein, das wäre also nach Zahlen eindeutig mein Album des Jahres gewesen. Ich kann auch jedes Wort mitsingen. Aber es gehörte aus irgendeinem Grund, fand ich, nicht in diese Reihe von 5 Alben. Das ist in meinem Kopf auch irgendwie schon in einem anderen Jahr gewesen. Ich weiß es nicht. Okay. Der Mai ist weit weg. Ja, deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Aber es ist das heimliche Album des Jahres in meiner Statistik.
Sehr schön. Ja, da habt ihr es. Unsere Top 5, eure Top 5 aus dem Jahr 2024. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es hinten raus ein bisschen schwierig wurde. Aber soll uns nicht davon abhalten, im nächsten Jahr wieder genauso viel Spaß zu haben. Mit ein paar kleinen Änderungen vielleicht, damit es ein bisschen fairer zugeht. Und ansonsten würde ich sagen, Wein?
Wein.
So, Wein. Also, Wein. Wir haben es mit einem Spätburgunder zu tun, vom Weingut Schwab. Es ist ein Ortswein aus dem Jahr 2021. Dieses Weingut wurde 1974 von Georg Schwab und Frau Barbara gegründet. Georg Schwab wandelte den damaligen landwirtschaftlichen Mischbetrieb in einen reinen Weinbetrieb um. Im Jahr 1990 übernahm dann sein Sohn Thomas den Betrieb und führt ihn zusammen mit Ehefrau Andrea weiter. Das Weingut ist Mitglied im Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, also VDP. Es befindet sich in Tüngersheim an der Mainschleife in Franken im Landkreis Würzburg und liegt nördlich eben dieser Stadt Würzburg. Die Rebflächen umfassen die Lagen Tüngersberger Kirchberg und Tüngersberger Stein. So, hatte ich schon erwähnt, dass es sich um einen Ortswein handelt? Ich weiß es gar nicht. Wir haben es mit 13 Alkoholvolumenprozenten zu tun. Boden wissen wir leider nicht, welcher Boden das ist. Da wird keine Aussage drüber gemacht. Wir haben es mit einem Säuregehalt von 5,8 Gramm pro Liter zu tun und Restzucker 0,9. Also nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind. Dieser Wein kostet etwas über 10 Euro. Jedenfalls der 22er, den man noch kaufen kann. Den 21er kann man nicht mehr kaufen, der ist vergriffen. So, und ich würde sagen, hier handelt es sich erstmal vom wenn man sich den Wein anguckt, um einen typischen Spätburgunder, also nicht so dunkel, da kann man schon noch ein bisschen durchgucken. Ich würde sagen, schöner roter Bernstein.
Ja, purpurrot sagt man, ne?
Ja.
Purpurbernstein.
So, und da würde ich sagen, halten wir mal unser Näschen rein, oder?
Mhm.
Ah ja. Hm. Vanille, Vanille, Vanille?
Ja. Vanille, 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 ein kleines Kirschchen.
Ja.
Und noch mehr Vanille.
Mineralik.
Mhm.
Leicht rauchig, finde ich, oder so speckig. Holz. Mhm. Der hat nochmal schön aufgemacht. Ich habe den nämlich schon vor fast einer Woche geöffnet. Der erschien mir am Anfang noch ein bisschen verschlossen. Mhm. Witzigerweise habe ich hier so irgendwie so einen Wald, so Tannennadeln, Tannendingszeug. Wie heißt denn das? Zapfen, weiß ich nicht.
Tannenzapfen, interessant.
Ja, diesen Geruch von so einem Tannenwald halt.
Mhm. Ich bin irgendwie bei Johannisbeeren.
Mhm. Hm.
Kirsche, Pflaume vielleicht.
Mhm.
Ja, hat auf jeden Fall sowas Saftiges, ne? Also irgendwie.
Ja, total.
Also auf jeden Fall rote und schwarze Johannisbeere auch. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich glaube beides.
Sehr schön, auch wirklich schön durchgezogen, das Ganze.
Mhm.
Schön.
Und so würzig dabei.
Ja. Auch nicht aufdringlich oder irgendwie, ist schon sehr gut. Mhm. Also, ich meine, 10,30 Euro, ne?
Das ist echt gut dafür.
Ja, muss man ehrlich sagen, also wirklich fantastisch.
Den Tannenzapfen kriege ich noch nicht zusammen, aber ich habe noch irgendwie was Rauchiges in der Nase.
Ja, siehst du doch, ne?
Ja.
Rauche ich schon.
So irgendwie Richtung... Bisschen Tabak, das ist immer gefährlich, wenn man Tabak riecht. Ist das die Luft? War man in der Stadt unterwegs?
Nein. Nee, ich finde aber auch.
Mhm.
So ein bisschen Asche vielleicht sogar.
Mhm.
Etwas, was nicht jeder Weinliebhaber mag oder jede Weinliebhaberin. Aber da wir ja vor ganz langer Zeit mal vom Single Malt gekommen sind, finden wir das ja gerade gut. Also, das kommt natürlich vom Fass. Ja, ist ordentlich Holz drin, ne?
Mhm.
Aber schön eingebunden, also kann man nicht meckern. Ja, ich fürchte, wir müssen den probieren.
Oh nein.
Nicht?
Mhm.
Ja, dann Prost.
Prost. Oh, warte mal. Oh.
Ah.
So was Ähnliches wie ein Ton. Mhm. Glühweinbonbons. Diese Himbeer-Glühwein. Das ist ja wild.
Lecker. Ich habe erstmal auch ganz viel Holz. Saftig.
Mhm. Ui. Und er endet irgendwie bitter, ne?
Echt?
Ich habe im Nachhall so ein bisschen, also nicht schlecht bitter, sondern so fruchtig bitter. So.
Oh nee, da bin ich noch gar nicht. Das ist wie mit meinen Tannennadeln.
Das ist aber...
Ich habe eher so Apfelsine im Nachhall und Holz und eingelegte Früchte und Vanille.
Das ist interessant. Es ist so ein klarer, saftiger Johannisbeer-Dings. Der Rauch bindet das irgendwie so zusammen und am Ende, finde ich, wird es ein bisschen mineralisch und so griffig bitter.
Okay.
Spannend. Aber ich bin auch noch nicht lange auf.
Ich habe so ein bisschen Melasse noch.
Oh, ja.
Das ist ein bisschen so eingelegte Früchte sowieso, ne? Das finde ich so ein bisschen.
Ja.
Ganz schön. Das ist auch ein schöner Wein für Weihnachten, ganz ehrlich.
Ja.
Also, wenn ihr irgendwo seid, wo ihr das noch bekommt, also Frankenwein bekommt, das ist auch echt genau der richtige Wein jetzt für Weihnachten. Beziehungsweise, in unserem Fall ist Weihnachten ja schon vorbei, wenn ihr uns hört. Dann eben für Silvester geht auch.
Ist auch irgendwie sehr elegant, ne? Mit der Säure da so ganz...
Ja, schön geschliffen.
Genau, geschliffen.
Und obwohl da so viel drin ist, ist der gar nicht laut. Sehr gut. Den kann man sogar noch liegen lassen. Ich würde sagen, also easy noch bis 2026. Dann würde ich ihn, glaube ich, trinken. Also der ist noch nicht fertig. Da geht noch was. Fantastisch. Mag ich. Ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch bewerten. Ne? Das nützt ja alles nichts.
Ist nicht leicht. Also er ist sehr komplex. Er hat eine tolle, elegante Struktur, sage ich mal. Und passt wahrscheinlich zu so ziemlich allem, aber sicherlich auch zu dem klassischen Weihnachtsessen, was es bei euch wahrscheinlich gerade gibt.
Gegeben hat,
stimmt, wenn ihr uns hört, gegeben hat. Was habe ich denn sonst immer so gegeben?
Ich glaube,
ich habe immer zu viel gegeben, ne?
Ja, du hast immer 86 gegeben.
Ach, 86. Ach, der hat er eigentlich auch verdient. Es ist nicht so ganz mein Fall, aber ich weiß noch nicht, warum. Aber er ist unheimlich gut gemacht und vor allem ist er schön komplex. Na gut, dann kriege ich da 85 von mir.
Ja, von mir kriegt er 86 Punkte. Ich finde den richtig gut. Mag ich richtig gerne. Wir haben also verkostet einen Spätburgunder, einen Ortswein, einen vom VDP-Weingut Schwab aus dem schönen Frankenland. Und es gab 85 Punkte von Frau Eichler und 86 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht. Sehr gute Punktzahl für dieses, wirklich für diesen tollen Wein. Kannst du stolz drauf sein. Und damit sind wir nicht nur ans Ende dieser Sendung angekommen, sondern auch ans Ende dieses Jahres, zumindest was die Feuilletöne angeht. Wir machen jetzt eine ganz, ganz, ganz kleine Pause. Das heißt, ihr werdet uns erst wieder hören. Oh, wann werdet ihr uns denn wieder hören? Wir haben heute wahrscheinlich den 27., wenn ihr uns hört, also wenn ihr uns bei Veröffentlichungen hört. Genau, am 3. hören wir uns nämlich nicht, da machen wir eine Pause. Ihr hört uns am 10. Januar wieder. Wenn ihr uns als Podcast hört oder eben am 11. oder 12., wenn ihr uns im Radio hört. Wir machen eine kleine Minipause. Wir erholen uns von euch und ihr von uns, sozusagen. Es war wie immer ein spannendes Jahr. Auch wenn wir schon so lange dabei sind, immer wieder neue Sachen, die wir entdecken, finde ich, die man uns entdecken lässt. Wir haben ja auch immer mal wieder Tipps von HörerInnen oder eben auch von den lieben Menschen vom Pop nach 8, den wir natürlich an dieser Stelle auch nochmal loben wollen und die wir lobpreisen wollen, die beiden tollen Menschen, Andy und Marty von Pop nach 8. Und obwohl wir das schon so lange machen, ist jedes Jahr trotzdem wieder spannend mit tollen Gesprächen und tollen Musikgeschichten und ja, es ist fantastisch. Wir gehen ja, oder wir werden im nächsten Jahr 13, schon 13 Jahre dabei. Wir kommen langsam in die Pubertät, ne? Muss man sagen.
Sieht so aus. Müssen wir jetzt rebellisch werden? Aber ja, was hören wir, wenn wir rebellisch sind? Oh Gott.
Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich Helene Fischer und sowas.
Nur um Mama und Papa ärgerlich zu machen, ja.
So, finde ich.
Nee, lass mal sein.
So ist es wohl. Ja, und es ist natürlich auch immer der Moment, wo ich mich bei meiner Kollegin bedanke, die das seit 13 Jahren, fast 13 Jahren, mit mir macht und von der ich immer noch wieder neue Dinge lerne und immer noch wieder neue Erkenntnisse gewinne, auch gerade was die philosophischen Geschichten angeht, das haben wir ja mittlerweile auch im Portfolio drin. Also es ist einfach großartig und da gebührt auf jeden Fall Jenny mein großer Dank, dass sie diesen Unsinn seit 13 Jahren mit mir mitmacht, fast 13 Jahre.
Vielen Dank. Wie jedes Jahr kann ich den Dank nur zurückgeben, was ich alles gelernt habe durch diese Sendung, kennengelernt habe durch diese Sendung. Dabei habe ich schon so einen merkwürdig wilden Geschmack, der wird hier nur noch ins Absurde geführt. Das ist hervorragend. Das ist wunderbar.
Ja, das ist schon toll. Ja, ihr hört uns dann am 10. Januar wieder, wenn ihr uns an dem Tag der Veröffentlichung hört. Wir wünschen euch einen schönen Jahreswechsel, wie auch immer ihr ihn gestalten wollt. Feiert, wenn ihr feiern wollt. Lasst es sein, wenn ihr es nicht wollt. Einen ruhigen oder nicht so ruhigen Jahreswechsel, je nachdem, wie es euch beliebt. Macht das Beste draus. Auf ein gutes Jahr 2025, in dem ihr uns hoffentlich treu bleibt, uns weiterhin liked, teilt und kommentiert. Und bis dahin, bis zum 10. Januar, bleibt uns an dieser Stelle das letzte Mal für 2024 zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.